Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Dieser Salon ist diesmal einem sehr berühmten Tschechen gewidmet, der einst auszog, um die Filmwelt zu erobern. Starregisseur Miloš Forman. Der Anlass: Miloš Forman ist am Samstag 80 Jahre alt geworden. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Zwei römische Kaiser sind jeder Tschechin und jedem Tschechen im Bewusstsein. Neben Karl IV. Ist dies Rudolf II. Der Habsburger hat Prag zu dem werden lassen, was bis heute in jedem Reiseführer an erster Stelle steht: die Goldene Stadt. Doch politisch war seine Herrschaft, gelinde gesagt, ein Reinfall. Rudolf II. Starb am 20. Januar 1612. Aus Anlass des 400. Todestages hören Sie nun in einer neuen Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte ein Interview mit Jaroslav Panek, Professor am Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Die Fragen stellte Till Janzer.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Professor Panek, in diesem Jahr hat sich zum 400. Mal der Tod des Habsburger Kaisers Rudolf II. Gejährt. Auf der einen Seite wird er ja irgendwie als politisch eher schwach dargestellt und auf der anderen Seite unbestreitbar hat er Prag eine Blütezeit beschert. Und den böhmischen Ländern wahrscheinlich auch. Kann man sagen, dass er eine kontroverse Persönlichkeit ist?
Das kann man natürlich sagen, aber ich würde betonen, dass es eine äußerst komplizierte Persönlichkeit war. Einerseits Politiker, insbesondere am Anfang, mit einer klaren Regierungskonzeption, an der anderen Seite großer Mäzen, an der dritten ein schwer kranker Mann. Also am Anfang war er ein sehr begabter, talentierter und gut erzogener und gebildeter Mensch mit Erfahrungen aus Spanien, aus einem großen Weltreich, und später sollte er regieren nur praktisch im Königreich Böhmen. Die anderen Teile der Habsburger Monarchie hatte seine Brüder und andere Verwandten. Also er musste vom Anfang an ganz andere Konzeption als der spanische Onkel Philipp II. Durchsetzte in Mitteleuropa realisieren. Das wäre für jeden König oder Kaiser sehr schwierig. Und dann praktisch seit seinen 30 Jahren war er wirklich krank. Einmal war es absolut fähig als Regierer, in anderen Perioden war es praktisch unfähig zu herrschen. Und deshalb sind sozusagen kontroverse und komplizierte Probleme in der ganzen Zeit seiner Regierung.
Wie kam es denn dazu, dass Rudolf II. Seinen Thron aus Wien nach Prag verlagert hat?
Meiner Meinung nach ist es nicht möglich zu sagen, dass es eine Verlegung war. Die Regierung seines Vaters und seines Großvaters war anders organisiert. Ferdinand I. Regierte so, dass er reiste durch die ganze Habsburger Monarchie. Maximilian II., Rudolfs Vater, versuchte schon überwiegend aus Wien regieren, aber er war zum Beispiel ein Jahr in Prag auch oder in Breslau, in Linz und so weiter. Also die Regierung aus einer Residenz war im ersten Mal praktisch unter der Regierung Rudolfs II. Die Motivation für Rudolf war sehr verschieden. Die Habsburger Monarchie war nicht die Monarchie aus dem 19. Jahrhundert. Das war praktisch nur das Königreich Böhmen mit den Nebenländern, die österreichischen Länder und die Reste Ungarns. Nur kleine Teile. Alles anders war unter der Regierung der Türken. Also Wien war absolut weit von dem Zentrum der Monarchie. Zugleich war Rudolf II. Römisch-deutscher Kaiser. Und die Reichsangelegenheiten konnte es viel besser aus Prag, aus Wien, dort weit im Osten verwalten. Also das war ganz praktisch. Im Jahre 1583 schrieb er dem Böhmischen Landtag, er wollte natürlich Geld für die Renovierung der Prager Burg und betonte, dass es eine sehr schöne Stadt ist, dass es für ihn viel interessanter als Wien sein konnte. Das war eine Diplomatie natürlich. Aber was am wichtigsten war, war ein Druck auf den Kaiser, aber auch böhmischen König. Die böhmischen Länder waren in dieser Zeit die reichsten und wichtigsten Teile der Habsburger Monarchie. Und die böhmischen Stände stellten eine große Kraft dar. Deshalb, sie wollten schon in der Zeit der Ferdinands, noch mehr unter Maximilian den Zweiten, dass der böhmische König in Böhmen, also in Prag, residiert. Und Rudolf war der Erste, der auch unter diesem Druck nach Prag die Residenz verlegte und diese Rechte und diesen Willen der böhmischen Stände akzeptierte.
Also die Wahl jetzt Prags als Herrschersitz, welche Bedeutung hat das dann für die Stadt selbst gehabt und für die böhmischen Länder und wie gut hat eigentlich Rudolf II. Tschechisch gelernt?
Ganz schlecht, aber das war bei allen Habsburgern, die Bewältigung der tschechischen Sprache war nie genügend, aber die deutsche Minderheit war damals auch viel schwächer als im 19. Jahrhundert. Also in Böhmen und Mähren, zum Unterschied von Schlesien, der Lausitz, war die einzige Staatssprache die tschechische. Und deshalb sollte er ein wenig verstehen und eventuell bei verschiedenen Festlichkeiten ein paar Worte oder Sätze auch sagen, aber Tschechisch sprach er nie gut. Aber diese Sprachfrage war nicht das Wichtigste. Viel wichtiger war die Verlegung des Hofes und der zentralen Behörden. Und für Prag sollte es auch eine Residenz der ausländischen Gesandten bringen. Und das hat auch nach Prag das Zentrum nicht nur der Politik und Diplomatie, sondern auch der europäischen, mindestens zentraleuropäischen Konflikten gebracht. Das andere war natürlich die Kultur des Hofes. Rudolf einerseits war ein Mensch, der die strenge Rekatholisierung in der Politik realisieren wollte. Andererseits war er sehr tolerant zu seinen Räten und insbesondere zu den Literaten, Künstlern und so weiter. Also diese kosmopolitische Situation in Prag und insbesondere auf dem Rudolfinischen Hof bedeutete für diese Stadt erstens große Vergrößerung von ungefähr 30 bis 60, möglicherweise auch 80.000 Leute. Damals war es auch im Rahmen des Reiches die größte Großstadt für diese Zeit. Zweitens bedeutete es eine unglaubliche Konzentrierung der Intellektuellen aus dem ganzen Europas und natürlich auch die künstliche und intellektuelle Schöpfung. Solche Leute wie Tycho Brahe oder Kepler oder Tadeusz Hayek und andere, das stellt in dieser Zeit die höchste Naturwissenschaft dar.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Person Rudolf II. Er ist ja ohne rechtmäßigen Nachfolger gestorben. Was weiß man denn eigentlich über sein Verhältnis zu Frauen?
Man kann sagen, dass Rudolf II. Eine undisziplinierte Person und in dem Sinne ein undisziplinierter Herrscher war. Für jeden Herrscher ist es wichtig, die Nachfolger haben oder es so zu organisieren, dass kein Interregnum vorkommt. Rudolf, kann man sagen, war sexuell sehr aktiv. Er hatte mehrere Mätressen, auch Kinder mit ihnen, aber er wollte nie heiraten. Andererseits wollte er keineswegs bewilligen, dass ein von seinen Brüdern oder anderen Habsburgern etwas vorbereitet, dass die Nachfolgschaft vorbereitet wird. Also in dem Sinne war es wirklich eine riesige Komplizierung für die ganze Dynastie. Aber die Habsburger-Dynastie war auch aus anderen Gründen in einer Krise. Und die Konflikte und dann Krieg zwischen Rudolf und Matthias, später auch die Frage der internen Konflikte der Stände, der protestantischen Stände in Böhmen, die auch erwarteten und wollten etwas wissen, wie die Zukunft aussehen soll. Also das komplizierte äußerst die Situation. Ganz gewiss könnte es besser gelöst werden, aber das war ganz sicher kein Hauptgrund des Dreißigjährigen Krieges.
Rudolf II. Ist am 20. Januar 1612 gestorben, also vor 400 Jahren fast. Was weiß man denn über seinen Tod?
Das war wirklich eine menschliche Tragödie. In den letzten Jahren war Rudolf II. Sehr schwer kranker Mann. Er litt an Syphilis, Tuberkulose, sehr schwere Schwierigkeiten mit den Beinen, Abszesse und so weiter. Also seine letzten Jahre waren schwierig für ihn und auch für seine Umgebung. In der letzten Zeit war er wirklich wahnsinnig. Zum Beispiel ein Einfall gegen seinem Land zu organisieren, 1611, das konnte kein normaler Herrscher machen.
Und die Passauer.
Die Passauer, ja, Einfall des Passauer Kriegsvolkes. Also das war absolut unnormal. Aber dann musste er resignieren, total Zerfall. Sein Tod war mit den Skandalen verbunden. Es war eine öffentliche Obduktion. Das war auch für einen Herrscher etwas Unmögliches. Aber das Schrecklichste war auch der Hass seines Bruders und Nachfolgers Matthias. Rudolf starb im Januar. Erst am 1. Oktober war das Begräbnis. Es war zwar ein Castrum Doloris, aber Matthias gab dafür sehr wenig Geld, obwohl das Erbe war fantastisch groß. Und die damaligen Beobachter schrieben, dass es ein miserables Begräbnis eines Kaisers war. Also man kann sagen, nicht nur die Herrschaft, sondern auch das Leben Rudolfs II. War wirklich tragisch.
Weiß man etwas darüber, wie das Volk getrauert hat, oder gibt es dazu gar keine Quellen?
Für die Böhmen war Rudolf eine besondere Persönlichkeit. Er war nicht beliebt, aber auch nicht gehasst. Man wusste fast nichts über Rudolf. Am Anfang kam er als ein junger Prinz nach Böhmen und konnte auch gewisse Sympathien erwecken. Aber später, als kranker Mann, war er in der Prager Burg und er hatte fast keine Kontakte mit den Leuten, außer Künstler und Alchemisten und so weiter. Deshalb die Vorstellung war sehr unklar. Aber Nach seinem Tod veränderte sich die Situation allmählich. Ein von den damals beliebten Dichter, Shimon Lomnitzki, schrieb ein Begräbnislied und schrieb, dass es ein Vater des Vaterlandes war, sogar des tschechischen Volkes und so. Das war natürlich nur Poesie. Aber 10 Jahre später, also schon in den Jahren des 30-jährigen Krieges, beginnt die Idealisierung der Regierung Rudolfs II. Und die Leute aus der kriegerischen Zeit versuchten, die Regierung und die relative Toleranz und den Frieden unter Rudolf als eine schöne, sogar ideale Zeit zu würdigen, aber natürlich, das war schon ein Märchen.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jeden Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Dieser Tage wird und wird in der tschechischen Politik wieder häufiger über die in einem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen debattiert. Aus diesem Grund hat Markéta Kachlíková für die aktuelle Lektion unseres Sprachkurses einen tschechischen Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, der sich mit diesem Thema befasst. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Staatspräsident. Zurzeit ein aktuelles Thema in Deutschland, wo Christian Wulff gerade zurückgetreten ist, aber in einem anderen Zusammenhang auch in Tschechien. Denn kürzlich wurde die größte Verfassungsänderung seit der Gründung der selbstständigen Tschechischen Republik vom Parlament verabschiedet. Nicht mehr die Parlamentskammern, sondern die Bürger selbst werden ihr nächstes Staatsoberhaupt wählen. Ein Thema auch für den heutigen Sprachkurs. Die Bürger werden im Jahre 2013 in einer Direktwahl, Přímá volba, den Nachfolger von Václav Klaus bestimmen. Das Staatsoberhaupt heißt auf Tschechisch Hlava státu. Tschechien ist eine Republik, Republika, und daher ist sein Staatsoberhaupt der Präsident, Präsident. Der Begriff Staatspräsident, Státní prezident, wird hierzulande kaum gebraucht. Ein Präsident kann aber nicht nur dem Staat, sondern auch Firmen oder Verbänden vorstehen. In manchen Fällen nutzt man diese Bezeichnung für den Vorsitzenden, Předseda, wie zum Beispiel der Präsident Fotbalového svazu, Präsident des Fußballverbandes oder aber etwa
Präsident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary,
Präsident des Internationalen Filmfestivals in Karlsbad. Nicht gebraucht wird allerdings der Begriff Ministerpräsident. In diesem Fall spricht man hierzulande vom Ministervorsitzenden,
Ministerský předseda,
beziehungsweise vom Regierungsvorsitzenden,
Předseda vlády,
oder dem Premier,
Premiér.
Der Sitz des Staatsoberhauptes und seiner Kanzlei,
Kancelář prezidenta republiky,
befindet sich auf der Prager Burg,
Pražský hrad.
Die Burg,
Hrad,
in diesem Fall großgeschrieben, wird daher auch in übertragener Bedeutung genutzt. Die Burg verkündet, die Burg lehnt ab und so weiter und so fort. Gemeint ist damit natürlich nicht das Baudenkmal, sondern eben der Staatspräsident. Auf Wiederhören in einer Woche und zwar noch einmal zum Thema Präsident.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute zum Thema Präsident und Präsidentschaftswahlen. Die Person, über die wir jetzt sprechen wollen, ist zwar kein Präsident geworden, dafür aber ein ganz großer in seinem Metier der Filmproduktion. Einer flog übers Kuckucksnest, Heer, Amadeus oder Larry Flint. Wer kennt sie nicht, die Filme von Miloš Forman. Am Samstag feiert der tschechischstämmige Regisseur seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass sendet das tschechische Fernsehen Sondersendungen und die tschechischen Zentren überall auf der Welt ehren den berühmten Filmemacher. Dem wollen wir uns ebenso anschließen und stellen Ihnen jetzt in unserem Kultursalon Leben und Werk von Miloš Forman vor. Ich übergebe dazu an meinen Kollegen Marco Zimmermann.
The winner is Miloš Forman.
Seinen ersten Oscar erhält Miloš Forman für Einer flog übers Kuckucksnest. Der Film ist ein Porträt eines Menschen, der in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wird und dort unter dem Regime einer sadistischen Oberschwester leidet. Die berühmte Auszeichnung bedeutet für Forman den Durchbruch in Amerika. Zu dieser Zeit war Forman bereits amerikanischer Staatsbürger. Geboren wurde er aber am 18. Februar 1932 in Čáslav in der damaligen Tschechoslowakei. Seine Eltern wurden während der deutschen Besatzung verhaftet, weil sie Mitglieder einer Widerstandsgruppe waren. Sein Vater starb im KZ Buchenwald, seine Mutter in Auschwitz. Forman wächst als Waise bei Verwandten auf und besucht nach dem Krieg ein Internat in Poděbrady. Dort lernt er den 3 Jahre jüngeren Václav Havel kennen. In einem Interview zum Tode Havels erinnert sich Forman an die gemeinsame Schulzeit.
Wir waren Jungen, ich weiß aber nicht mehr genau, wie viele wir dort waren. Es war eine besondere Schule in Poděbrady. Der Staat hatte eine Menge Geld investiert, weil es eine Schule für Kriegsweisen war. Mit dem vielen Geld konnte der Direktor die besten Lehrer anwerben und unsere Werkstatt war im Schloss von Poděbrady. Also wollten plötzlich alle ihre Kinder dorthin geben. 1/3 der Kinder waren Kriegsweisen, 1/3 waren Söhne mächtiger Kapitalisten und 1/3 waren die Söhne noch mächtigerer Kommunisten. Dort kam es mehrmals zu sehr interessanten Kämpfchen. Und dort habe ich auch Václav Havel kennengelernt. Den genauen Tag weiß ich aber nicht mehr. Wir waren immerhin 70 Schüler.
Nach der Schule beginnt Forman ein Studium an der Prager FAMU, der Fakultät für Film und Fernsehen der Akademie der Musischen Künste. Anfang der 1960er Jahre hatte er seinen ersten Erfolg mit dem Film Černý Petr.
Mladý muž si tyká s měsícem a vzliká, život je pes.
Der Film, auf Deutsch Der schwarze Peter, beschreibt die Jugend eines unangepassten Teenagers und brachte Forman den Preis des Internationalen Filmfestivals von Locarno ein. Zwar wird der Film von den kommunistischen Machthabern kritisiert, aber in der relativen kulturellen Freiheit der 1960er Jahre lässt man ihn gewähren. Miloslav Schmidmeier ist ebenfalls Regisseur und hat seit den 1990er Jahren 3 Dokumentarfilme über Miloš Forman gedreht. Er erklärt, was das Besondere an Formans Stil war.
Die 1960er Jahre waren für den Film unglaublich. Bis zu dieser Zeit gab es nur sehr klassische Filme, wie zum Beispiel der italienische Neoklassizismus. Und auf einmal kamen Filme, die viel lebendiger waren, viel gegenwärtiger, wie aus dem Leben gegriffen. Es war die Zeit des Cinema Verity und die Zeit der tschechischen Neuen Welle. Und Miloš Forman war da am weitesten. Er arbeitete mit Nicht-Schauspielern und die Situationen in seinen Filmen waren wie in einer Kneipe oder in einem Tanzsaal, der vor den eigenen Augen ablief.
Sein nächster bekannter Film ist Hoži Mapajnenko, der Feuerwehrball aus dem Jahr 1967. Eine Gesellschaftssatire, die zeigt, wie ein Fest zu Ehren der Feuerwehr aus dem Ruder läuft. Eine Szene ist besonders umstritten. Nach einem Stromausfall fehlen einige Tombola-Geschenke. Ein Feuerwehrfunktionär hat folgende Idee.
Freunde, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ich will das nicht aufbauschen oder eine Affäre daraus machen. Jemand hat mehrere der Tombola-Preise entfernt. Wir können nicht weitermachen. Wir werden jetzt das Licht ausmachen und es wird dunkel. In dieser Dunkelheit kann dann derjenige die Preise wieder zurücklegen.
Nachdem es wieder hell war, waren auch noch die restlichen Preise verschwunden. Das ist den Parteifunktionären dann doch zu viel und sie verbieten den Film. Forman war geschockt, jedoch schöpfte er, wie viele Tschechen, aus dem heraufziehenden Prager Frühling Hoffnung. Er darf sogar nach Frankreich und Amerika fliegen, um Dreharbeiten für sein neuestes Projekt vorzubereiten. Während er aber auf Reisen ist, kommt das Ende des Frühlings.
Flughafen Ruzynie. Genauso wie von der nördlichen Grenze der Tschechoslowakei rollen aus den 5 sogenannten Bruderländern Panzer auf Panzer nach Prag.
Forman entschließt sich, von seiner Arbeitsreise nicht mehr zurückzukehren und geht in Amerika ins Exil. In seinem ersten Film in den Vereinigten Staaten bleibt er der Satire treu und nimmt den gehobenen amerikanischen Mittelstand in die Kritik. Taking Off gewinnt auf dem Filmfestival in Cannes den großen Preis der Jury. Die Kritik liebt den Film, an den Kinokassen ist er jedoch weniger erfolgreich. Forman weiß heute, warum.
Ich war gewöhnt daran, Filme zu drehen, so wie ich es gelernt hatte, wie bei uns in der Tschechoslowakei. Nur, dass es eine andere Mentalität war. Sicher, damals war der tschechische Film in Mode. Ein bisschen freie Struktur und man improvisierte ein bisschen. Der Film hatte kein Ende, er stoppt einfach. Das war aber etwas viel für den amerikanischen Zuschauer. Der wollte wissen, was ist mit dem Guten und was ist mit dem Schlechten.
Den erhofften Erfolg bei den Zuschauern bringt dann erst Einer flog über das Kuckucksnest. Auch hier ist wieder Formans kritisch-satirischer Blick vorherrschend. Diesmal nimmt er die Behandlung in Nervenheilanstalten unter die Lupe. Und gleichzeitig fügt er einen unangepassten Charakter ein, verkörpert vom genialen Jack Nicholson, der versucht, genau diesem System zu entkommen. Doch warum wählt Forman immer diese verstörenden Themen? Schmidmeier versucht sich an einer Antwort.
Solchen Themen hat er schon immer den Vorzug gegeben. Dazu hat Krieg oder Faschismus gehört. Generell die Totalität, der sich der Einzelne auf irgendeine Art unterordnen muss, die ihn dadurch deprimiert, dass sie ihn beherrscht. Er konnte das sehr gut drehen, dank der Erfahrungen, die er hier aus der Tschechoslowakei hatte.
Als amerikanischer Staatsbürger kehrt Forman zwar zu Dreharbeiten in die Tschechoslowakei zurück, leben wird er dort aber nicht mehr. Seine Antwort auf die Frage nach Heimat ist dann auch für ihn nicht einfach zu beantworten.
Mein wirkliches Zuhause ist in Connecticut. Da lebe ich nun schon über 20 Jahre. Ich habe dort meine Kinder und meine Ehefrau Martina. Zu Hause ist dort, wo ich mich am besten fühle. Das ist aber auch bei der Arbeit. Am Ende muss man sich darauf konzentrieren können, was man schafft. Und das wird dann der Mittelpunkt des Lebens und alles Emotionale oder Nicht-Emotionale muss beiseite treten.
Miloš Forman bleibt seinem Stil treu. Auch wenn er nun beginnt, sich mehr darauf zu konzentrieren, Lebensläufe nachzuzeichnen, sind es immer die Unangepassten, die er ins Rampenlicht holt. Es folgen Sternstunden der Filmgeschichte, wie zum Beispiel Amadeus und Larry Flint. Die Kritiker belohnen ihn für seine Werke mit unzähligen Preisen. Er erhält 2 Oscars für die beste Regie und mehrere Golden Globes. Sein letzter Film, Goyas Geister, ist 2006 erschienen und thematisiert die spanische Inquisition rund um den Hofmaler Francisco de Goya. Einen weiteren Film habe er nicht geplant, er sei nun in Rente und es gefalle ihm. Sein Dokumentarfilmer Schmidmeier glaubt aber, dass er bei einem guten Stoff und einer ausreichenden Finanzierung doch noch einmal im Regiestuhl Platz nehmen würde.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 18. Februar 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání rádia.